Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik.
FreundInnen des gesprochenen Wortes, natürlich auch des Geschriebenen. Wir melden uns heute einerseits aus Leipzig, also ich von der Buchmesse, deswegen auch die Stimme. Ihr wisst schon, zu warmer Weißwein und zu kalte Buffets. Und Samira, hallo, wo bist du gerade?
Nein, ich bin nach wie vor in Berlin. Ich bin nicht in Leipzig. Ich weiß, alle sind in Leipzig. Ich nicht.
Ist ja auch nicht so weit weg. Aber Buchmesse ohne dich ist wie so eine Solo-Karriere, die man nie wollte. Wenn man so aus der Boyband halb rausgeworfen wurde, halb durch Großmannssucht ausschied und jetzt denkt, man schafft die großen Hallen alleine und dann ist es egal, wer da unten steht, weil man ist so alleine auf der Bühne.
Du bist ja für uns beide da, deswegen füge quasi meine Anwesenheit immer mit, aber ich muss dich natürlich alles gleich zur Leipziger Buchmesse fragen. Was sind die Themen? Was wird da besprochen? Was sind die Diskurse, Debatten, Skandale?
Aber vorher, wer ist betrunken hinter die Bar gefallen?
Funny, cause it's true.
Ich sag's jetzt nicht, das kann man leider jetzt nicht ehrlich sagen, aber es wäre sehr lustig.
Aber worüber sprechen wir heute nicht?
Also eigentlich wollte ich ja vorschlagen, dass wir eben nicht über Bayern, die CSU und das Gendern sprechen. Ja, wollte mir eigentlich noch einen lustigen Gag mit CSU-Innen ausdenken. Und da habe ich gedacht, irgendwie zahlt es ja auf genau den gleichen Quatsch ein. Aber wir müssen es dann leider, glaube ich, doch tun. Auch wenn es so ein bisschen, es ist ein bisschen eine Populismus-Mäusefalle, wenn man sich darüber so sehr echauffiert. Aber es ist andererseits auch zu exemplarisch für den gesamten Diskurs um den angeblichen linken Kulturkampf, der dann mit dem rechten Kulturkampf beantwortet wird. Und was ich interessant fand, dass eigentlich inzwischen man alles spielen kann. Wenn man schreibt, ja, der Kulturkampf vom rechts, dann kommt sofort jemand und sagt, ja, bist doch der Kulturkampf von links. Mhm. Also darüber müssen wir sprechen. Bayern hat das Gendern verboten. Worüber sprechen wir wirklich nicht?
Ach so, dazu eigentlich passend, weil man meinen würde, dass das Thema genau in dieselbe Kerbe schlägt, nämlich die Diskussion, Debatte, Aufregung, Fragezeichen rund um die pinken Trikots der Nationalmannschaft.
Ja, das reden wir nicht drüber. Ich finde sie sehr, sehr, sehr schön, auch weil sie fast die Farbe von meinem Buchcover haben.
Okay, jetzt hast du sie für mich total interessant gemacht. Vorher waren sie mir einfach schlicht egal. Das war mir einfach wirklich.
Samira, es ist ein Fußballtrikot der Nationalmannschaft. Das darf dir nicht egal sein.
Ich würde da jetzt fast Kontra geben wollen, insofern, als dass selbst einem hartgesottenen Fußballfan die Farbe des Trikots wirklich egal sein muss. Hauptsache die Mannschaft spielt gut. Aber dann sind wir auch wieder mittendrin im sogenannten Kulturkampf. Das wollen wir gar nicht.
Du hast gerade genau dargelegt, warum du sehr weit weg vom hartgesottenen Fußballfan bist. Weil es ist eben natürlich, die Farbe ist natürlich mit das Wichtigste. Es sind ja seine Farben des Vereins oder der Mannschaft.
Ja, ich prozessiere.
Worüber reden wir denn?
Sorry,
was
mein Gesichtsausdruck.
Also was machen wir denn jetzt?
So diplomatisch wie möglich irgendwie in irgendeiner Form darauf zu reagieren. Worüber wir aber sprechen, neben der Leipziger Buchmesse und neben den Hebeln hinter dem Genderverbot und der Diskussion darüber, die Frage, ob im politischen Spektrum in einer demokratisch organisierten Gesellschaft der Ausschluss gewählter Parteien oder gewählter VertreterInnen einer Partei ein legitimes Mittel zur demokratischen Wehrhaftigkeit und Abwehr ist. Und das spezifisch natürlich in Bezug auf die AfD. Denn wir hatten jetzt im Zuge auch der Buchmesse, auch nach der Berlinale nochmal mit ein bisschen Versatz Diskussionen oder auch nach wie vor einen Diskurs darüber, ist es legitim, eine demokratisch gewählte Partei auszugrenzen?
Ich mag ausgrenzen deswegen, weil da Grenzen drin steckt und diese demokratisch gewählte, aber demokratiefeindliche Partei ja sehr viel mit Grenzen hantiert und Leute über Grenzen irgendwohin deportieren will. Deswegen finde ich eigentlich, ist eigentlich ganz schön. Bevor wir damit anfangen, eine kleine Korrektur zu vergangener Woche. Wir haben über das Beispiel in den Niederlanden gesprochen, wo eine Blockadetaktik von Extinction Rebellion vergangenen Herbst großen Protesterfolg gezeigt hat, Politik wirklich in die richtige Richtung geschoben hat, was fossile Subventionen angeht. Ich wurde darauf hingewiesen von sehr kompetenten HörerInnen, dass wir das sozusagen in unserer Euphorie ein bisschen zu gut dargestellt haben, dass nämlich die wirklichen Ergebnisse dieser, sagen wir mal, Reaktion des Parlamentes, die jetzt im Februar dann veröffentlicht wurden, zumindest von Menschen, die gerne hätten, dass man aus den fossilen Subventionen aussteigt, als sehr enttäuschend dargestellt wurden. Also da gab es dann gewisse Vorhaben und Entwürfe und alles nicht weitreichend genug. Man kennt das aus Deutschland. Und jetzt hat Extinction Rebellion für April neue Blockaden angekündigt. Also die Leute, die sozusagen es am besten bewerten können, ob ihr Protest erfolgreich war, haben gesagt, okay, wir müssen mehr protestieren. Wir werden das weiter beobachten und zu gegebener Zeit dann sicherlich nochmal darüber sprechen, was denn jetzt genau da rausgekommen ist und ob das denn jetzt wirklich weiterhin ein gutes Beispiel für erfolgreichen Protest war. Ich glaube schon, aber man sieht mal wieder, es dauert dann doch immer länger, als man denkt. Das nur dazu. Jetzt aber die große Frage, liebe Samira, wenn du jetzt Chefin einer Kulturinstitution wärst, sagen wir so eine Buchmesse oder ein Filmfestival, also sowas, wo Leute hinkommen und sich alle freuen und wo dieses unfassbar wichtige Gut des menschlichen Austausches, des Geschichtenerzählens, des Verhandeln von Werten, was wir so Kultur nennen, was da einfach entsteht und passiert und sich verdichtet und herumgeschubst und gewalzt wird, da, auf dass wir zu neuen Erkenntnissen kommen und alles ein bisschen besser wird in unserer Welt. Also wenn du diesen Raum verantworten würdest und aus welchen Gründen auch immer, weil nun mal zum Beispiel öffentliche Gelder dafür bereitgestellt werden und die werden von PolitikerInnen bereitgestellt an unserer Stadt, weil die verwalten an unserer Stadt das Geld, was wir als Gesellschaft zur Verfügung haben. Wenn da jetzt auch PolitikerInnen eingeladen werden von einer Partei, die nachweislich unser Zusammenleben, unsere Demokratie und auch unsere Kultur verschlechtern will, im Sinne von weniger dieses freien Austausches, weniger Freiheit, weniger Vielfalt an Meinungen. Also die will genau das Gegenteil dessen, was deine tägliche Arbeit ist und was auch dein Auftrag ist, wofür du bezahlt wirst. Was würdest du tun? Wie würdest du versuchen, diesen Widerspruch aufzulösen?
Also zwei grundsätzliche Sachen.
Frage ist zum Glück gar nicht tendenziös gestellt. Fällt mir gerade auf.
Nein, überhaupt keine loaded question. Nein, aber wenn ich das Hausrecht habe für den Ort, an dem diese Veranstaltung stattfindet, an dem ich diesen Diskursraum oder diesen Raum der künstlerischen Auseinandersetzung oder der Auseinandersetzung mit dem Künstlerischen anbiete, dann wäre für mich einfach erstmal ganz klar, sehr banal, aus einer sehr dilettantischen Samira-Perspektive herausgesprochen, das Nicht-Erlauben des Betretens dieser Örtlichkeiten mein Instrument der Wahl, um, wie du es zu Beginn auch schon so schön formuliert hattest, eine klassische Ausgrenzung an den Tag zu legen. Warum? Weil ich erstens nicht unterstützen muss, was daran arbeitet, mir zu schaden, also in diesem Fall mir als Anbieterin eines Raums, wo über Kunst gesprochen werden soll, frei gesprochen werden soll und in Sicherheit gesprochen werden muss. Ich muss das nicht unterstützen, was mir schaden möchte oder was das kaputt machen möchte. Und zweitens muss ich auch als Veranstalterin gewährleisten, dass dieser sichere Raum auch geboten ist für alle anderen Menschen, die dort dem nachgehen, nämlich die Kunst zum Beispiel zu verhandeln. Das eine ist eine Verpflichtung mir gegenüber und dem, was ich versuche zu bewahren und dem, was ich auch versuche umzusetzen mit dieser Veranstaltung, welcher Form auch immer. Und die zweite ist eine Pflicht, die ich eben den Menschen dort gegenüber habe. Deswegen ganz klare Türsteherlogik. Ich sorge dafür, dass im Club keine kriminellen, gewalttätigen, gewaltbereiten, auf Provokation gebürstete Menschen reinkommen, damit die im Club tanzen können.
Das ist die allerschönste Metapher, die du hättest wählen können. Für mich könnte diese Episode jetzt zu Ende gehen, weil da steckt eigentlich alles schon drin. Leider ist es so, dass wir diese Diskussion ja gerade sehr konkret führen, was die AfD angeht und zum Beispiel die Berlinale oder eben die Buchmesse. Und ich glaube, wir werden noch sehr, sehr viele nächste Anlässe haben, wo wir darüber sprechen, ja, soll man sie jetzt sozusagen einladen, soll man sie zulassen, soll man sie aushalten, soll man sie, Achtung, Zitat, inhaltlich stellen oder soll man sie eben nicht in diese Räume lassen und soll man ganz klar zeigen, dass sie gefährlich sind für diese Räume und für die Demokratie an sich. Und vergangene Woche in der Zeit im Feuilleton gibt es einen großen Aufmacher, einen Text geschrieben von Jens Jessen, der nochmal sehr stark dafür warb und sagte, ist jetzt nach der Berlinale, vor der Buchmesse, ist jetzt jede Kulturinstitution, jede große Veranstaltung auf dem Weg der Ausladung der AfD und er hat versucht, da nochmal so ein paar inhaltliche Punkte zu machen, dass man sie eben nicht ausladen sollte, weil sie ja eine demokratisch gewählte Partei ist. Und ich glaube, dieses Argument in verschiedensten Ausformungen werden wir jetzt immer wieder besprechen müssen, weil es stimmt natürlich. Also diese Partei wurde demokratisch gewählt und sie sitzt in gewissen Parlamenten und Räten und Gremien. Und wir müssen uns alle Fragen an allen stellen, wie man damit umgeht. Und interessanterweise könnte der Text von Jens Jessen eigentlich nach 4 Sätzen enden, so wie diese Episode auch mit deinem wunderbaren TürsteherInnen-Vergleich enden könnte. Denn er schreibt tatsächlich, und das finde ich gut, dass er das so klar macht, dass diese Partei demokratiefeindlich ist. Sie ist zwar demokratisch gewählt, aber sie ist demokratiefeindlich. Und ich glaube, in diesem Moment und in diese Klarheit erstmal der Deskription, der Wahrnehmung, der Beobachtung muss man erstmal kommen. Eine Partei kann nur 1 oder 0 sein. Sie ist entweder dem, was wir pluralistische Demokratien nennen, was wir freien Austausch nennen, freien Diskurs, feindlich gesinnt oder nicht. Und ich glaube, es ist absolut richtig festzustellen, dass diese AfD heute, die hat sich ja wirklich seit ihrem Bestehen immer weiter radikalisiert, dass sie uns zeigt, dass sie die Demokratie, wie wir sie schätzen, kaputt machen würde. Auf ganz viele verschiedene Arten. Da kann man wieder diskutieren, wie genau, wer genau, wie schnell, wie schlimm, was kann man dagegen tun. Aber erstmal, sie würde diesen schönen Club, wie du ihn bezeichnet hast, grundauf verändern und zwar zum Schlechteren. Und das kann man objektivierbar festmachen. Und wenn man dem zustimmt, dann kann man sich eigentlich sehr viele wortreiche Argumentationen danach sparen. Denn für eine demokratiefeindliche Partei müssen ja moralisch wie auch sozusagen demokratietheoretisch strukturell andere Regeln gelten als für demokratiefreundliche Parteien. Ich glaube, da gibt es auch keine zwei Meinungen. Man muss sie anders behandeln. Und welche genau, an welchen Regeln man sozusagen, welche man ändern muss, welche man anders auslegen muss, wo Demokratie besonders verletzlich ist. Ja, es gab ja diese Diskussion um das Verfassungsgericht, was die AfD angreifen könnte. So. Das muss man natürlich im Einzelfall anschauen. Und es kommt auch sehr darauf an, wer sozusagen handelt. Wer ist jetzt diese Türsteherin? Mhm. Kulturinstitutionen, wie du es ja eben schon so schön dargelegt hast, sind ja dazu da, sehr fein zu unterscheiden zwischen demokratiefreundlich, feindlich, zwischen zum Beispiel auch, wie sich Menschen und Gruppen gegenüber marginalisierten Gruppen verhalten. Also gerade die Kultur muss jetzt sozusagen ein Frühwarnsystem sein und ein früher Diskursraum, um eben auszuklamüsern, okay, wo geht das gerade hier hin? Wo ist es schon gefährlich und wo müssen wir unbedingt widerständig sein und welche Werte müssen wir besonders beschützen? Und dann zu sagen, ja, Demokratie ist eben ein universelles Set an Regeln und das muss eben auch universell für alle immer gelten. Ich sage, nee, eigentlich nicht. Also schon, ja, Demokratie muss natürlich ein universelles, transparentes, objektivierbares Set an Regeln sein, aber man kann sie schon ändern, weil sie wurden ja mal von Menschen ausgedacht, diese ganzen Regeln und Protokollen. Das heißt, sie sind nicht vom Himmel gefallen, sie sind plastisch, man kann sie formen, dazu sind sie auch da. Sie sind immer imperfekt, kein demokratisches System, kein Regelwerk ist perfekt. Es ist ein nach vorne scheitern, wir merken immer wieder, wo was nicht funktioniert, müssen wir es halt besser machen. Das heißt, man muss ihr Scheitern generell wie im konkreten Fall immer mitdenken und damit auch die eigene Verantwortung, dann etwas dagegen zu tun. Und sie sind immer temporär. Das heißt, der aktuelle Kontext entscheidet. Man muss immer gucken, okay, wie sind denn die Zeiten gerade? Funktioniert das noch, was wir hier als so fragiles, so wunderschönes, aber eben auch sehr anfälliges Projekt vorhaben, nämlich, dass wir alle mitbestimmen können. Und wenn man dann wie Jens Jessen sagt, naja, aber ganz ehrlich, eigentlich wollt ihr nur unliebsame Meinungen irgendwie wegreglementieren, muss ich sagen, naja, wenn Demokratiefeindlichkeit für jemanden nur eine unliebsame Meinung unter vielen ist, dann würde ich mal über die eigene Demokratiefestigkeit nachdenken. Wie sehr liebt man die Demokratie wirklich, wenn man sie sozusagen als verhandelbares Asset eines Diskurses so freigeben würde? Und zuletzt ist sein Text und viele, viele Positionen, die ich in den letzten Wochen so lese, höre, mitbekomme, brutalst ahistorisch. In seinem Text kommt kein einziges Mal vor, dass wir ja in diesem Land schon einmal den Fall hatten, dass eine Partei ganz gezielt die Demokratie von innen heraus angegriffen, letztlich abgeschafft hat und dann die größte menschengemachte Katastrophe der Geschichte verursacht hat. Mhm. Und wenn man das einfach übersieht, um einen Punkt für den Universalismus zu machen, dann stellt man sich so bewusst blind gegenüber der historischen Realität, auf deren Trümmern wir in diesem Land immer noch leben, dann wird die ganze Argumentation so wackelig, weil sie auf nichts steht, mhm. weil sie so tut, als gäbe es nur Gegenwart, dass, glaube ich, das Projekt Demokratie, was ja immer versucht, aus einer gewissen Geschichte eine bessere Zukunft zu machen, sinnlos.
Und es ist auch interessant, dass das, was du beschreibst, ja dann in sehr spezifischen Formulierungen gewahr wird, wo ich selber gemerkt habe, dass ich beim Lesen kurz verhakte in dem Text. Also wenn er zum Beispiel sagt, wer einmal gewählt worden ist, kann nicht bei repräsentativen Ereignissen nach Belieben ausgeladen oder ausgeschlossen werden, auch wenn die Regierung von anderen Parteien gebildet und von einer glücklicherweise andersgesinnten Mehrheit getragen wird. Ich habe mich bei dem Wort Belieben irgendwie kurz fast erschrocken, weil ich dachte, das ist ja nicht wahllos, das erfolgt ja nicht in einem luftleeren Raum. Was soll denn eine AfD noch machen, außer die Beteiligung an geheimen Deportationsplänen, um eine Legitimierung einer Ausgrenzung an den Tag zu legen? Also was wäre, wenn jetzt rauskommen würde, rein hypothetisch, dass sie an einem Mädchenhändlerring mitarbeiten? Müsste man dann trotzdem sagen, ja, wir müssen sie natürlich trotzdem einladen zu Ein Herz für Kinder, denn sie haben das mitfinanziert. Also was, ich dachte eben, dieses Nachbelieben hat mich dann eben so stutzig gemacht, weil ich mich dann gefragt habe, was wäre denn ein Szenario in einer hypothetisch zusammengestellten Situation, in der aus seiner Sicht es legitim wäre, diese demokratisch gewählte Partei dann doch sozial oder politisch zu sanktionieren. Also was soll denn noch mehr kommen als an die Öffentlichkeit getretene Deportationsvorstellungen? Was soll denn noch mehr öffentlich werden als die Feststellung eines Verfassungsschutzes, dass die Partei rechtsextrem ist? Was bräuchte es noch, damit man sagen würde, es ist nicht nach Belieben ein Ausschluss, sondern gerechtfertigt und geboten zum Schutz eben einer Demokratie, dass dieser Ausschluss erfolgt? Und ebenso die Formulierung, die Demokratie selbst ist ein Formalismus. Sie ist, abgesehen von einigen wenigen in der Verfassung festgeschriebenen Grundwerten, eine inhaltlich unbestimmte Sammlung von Regeln und festen Prozeduren, bei deren Anwendung es erst zu inhaltlichen Entscheidungen kommt. Diese Entscheidungen sind dann und nur dann demokratisch legitimiert, wenn die Regeln eingehalten werden. Und dann erklärte eben das Prozedere, das demokratische Prozedere eines parlamentarischen Verfahrens. Aber was, wenn diese Regeln durch das Zulassen einer Attacke auf den demokratischen Prozess ja schon in Frage gestellt werden von einer AfD beispielsweise. Also das, was er dann hier verteidigt, im Namen des formalistischen, eines demokratischen Prinzips, das ein Protokoll zu befolgen hat, damit es seinem demokratischen Grundkern gerecht wird, den es zum demokratischen Prozess überhaupt werden lässt. Nämlich das Einhalten von einem Wahlverfahren, das Anerkennen des Souveräns einer Mehrheit, das Anerkennen einer Wahlentscheidung, das Erkennen der Stimmen. Was, wenn schon diese Grundprämisse ja herausgefordert wird von einem Teilnehmer, von einem Akteur innerhalb dieses Protokolls. Also wo kommen wir an die Grenzen des Protokolls, wenn die Einhaltung an das Protokoll missbraucht und ausgenutzt wird von Leuten, die das Protokoll sabotieren oder zerstören wollen, zum eigenen Machterhalt? Und da gibt es ein fantastisches Theaterstück von Ingrid Lause und das heißt Hystericon, die Welt als Supermarkt. Und da kauft ein Mann einen Mixer und der beschwert sich dann, dass die Garantie von Dingen nur so lange hält, wie die Dinge funktionieren. Also die Garantie des Mixers wird nur so lange aufrechterhalten, wie der Mixer funktioniert. Im Falle eines defekten Mixers verfällt auch jede Form von Garantieleistung. Und er vergleicht das mit Moral und Ethik und sagt, Moral ist auch in verschiedenen Überlegungen immer nur dann so lange gültig, wie sich alle daran halten oder wie alle sich darauf einigen können, dass das wichtig ist, eingehalten zu werden. Und so ähnlich finde ich diese Logik. Also das Protokoll ist einzuhalten, damit das Protokoll funktioniert. In dem Moment, wo es kaputt gemacht wird, müssen wir jetzt umso mehr, um zu verhindern, dass das Protokoll kaputt gemacht wird, das Protokoll einhalten, auch auf die Gefahr hin, dass das Protokoll missbraucht wird, um von innen kaputt gemacht werden zu können. Und diese sehr spezifische Form der demokratietheoretischen Selbstsabotage, habe ich tatsächlich am Mittwoch bei mir selbst beobachtet. Mhm. Ich hatte einen Text gelesen bei Spiegel über einen Krankenpfleger in Berlin, der PatientInnen, wenn sie eingeliefert werden mit Verletzungen und so weiter und er an ihrem Körper verfassungswidrige Symbole entdeckt, also zum Beispiel SS-Runen oder Wehrmachtszeichen oder er hat wiederkehrende PatientInnen, die ein Goebbels- oder Himmler-Tattoo haben, dass er diese Tattoos, ja.
Ein Goebbels- oder Himmler-Tattoo? Die,
ja.
Die Gesichter?
Die oder? Gesichter.
Ach, du grüne Neune.
Und er klebt diese Tattoos ab und er erklärt das mit zweierlei. Erstens sagt er, es geht mir weniger darum, mich gegen rechts zu engagieren. Die Freiheit kann ich mir als Krankenpfleger nicht herausnehmen, wenn ich Patienten betreue. Aber ich muss nicht alles mit mir machen lassen. Und dazu gehört es, Wunden zu versorgen, über denen ein Reichsadler prangt. Das muss ich nicht machen. Pflegekräfte müssen oft genug auf ihre eigene Würde verzichten, um professionell zu bleiben. Und da ist bei den Nazi-Tattoos für mich Schluss. Mhm. Das ist also einerseits ein Selbstschutz und auch eine Strategie, um seinem Beruf als Pfleger nachkommen zu können und das auch einfach ausüben zu können. Gleichzeitig sagt er dann auch Folgendes, es geht mir auch um Respekt. Ich kann doch niemanden mit solchen Tattoos zum Röntgen schieben, wenn ich nicht weiß, ob wir jüdische oder homosexuelle Patienten im Krankenhaus haben. Und das ist ein absolut notwendiger und wichtiger Gedanke. Also die Vorstellung, dass du in einem Krankenhaus bist und du wirst versorgt, du bist verletzt, dir geht es nicht gut und an dir wird ein Patient vorbeigeschoben und du musst dir dann beispielsweise eben diese SS-Runen anschauen oder eben das Tattoo von Himmler oder Goebbels. Und ich habe mich beim Lesen dabei ertappt, wie ich für eine Sekunde aber dachte, darf der das überhaupt? Der darf doch nicht einfach die Tattoos abkleben. Der kann doch da, also er macht da so Pflegepflaster, spezielles Tape drauf, also nichts, was jetzt irgendwie problematisch oder irreversibel oder schmerzhaft für die PatientInnen ist. Aber ich dachte zuerst, der kann doch nicht einfach so ihre körperliche Souveränität überschreiten und das überkleben. Und dann hat sozusagen mein Über-Ich oder eine andere Stelle in meinem Kopf dann gesagt, bist du, also Samira, also literally jemand mit einem Himmler-Tattoo unterwegs, der durch das Krankenhaus geschoben wird und du sorgst dich jetzt um die Ausdrucksmöglichkeit seines Tattoos und die Souveränität dieser Person in Bezug auf ihre Selbstgestaltung und vergisst dann eben, genau wie der Krankenpfleger besorgterweise richtig angemerkt hat, die jüdischen Patienten oder überhaupt jeder Patient, der diesen Tattoos ausgeliefert ist. Und ich dachte, diese kurze Schrecksekunde, die ich hatte, diese Vorsicht, diese Vorstellung, dass man diese Grenze nicht überschreiten darf, dass man hier ganz besonders vorsichtig sein muss, dass man das irgendwie nicht darf, dass man jemand anderes nicht am Rechtsextrem hindern darf, aus irgendeinem Grund, weil man ihn dadurch einschränkt und das geht nicht. Ich glaube, diese Logik haben wir eben nach wie vor auch aufgezoomt in demokratietheoretischen Überlegungen. Dass man glaubt, dass es antifreiheitlich ist oder antidemokratisch sei, jemanden an seinem Rechtssein zu hindern.
Das ist so ein wundervolles Beispiel für diese sehr kontroverse Verhandlung von Freiheit, die wir in den letzten 10 Jahren sehen. Und die wahrgenommene Bevormundung, wo fängt sie an? Wo ist sie vielleicht eher eine narzisstische Kränkung? Und wo ist sie, wie jetzt im Beispiel dieses Krankenpflegers, völlig verständlich und ja eigentlich eine Art von Widerstand, die er da leistet, und zwar antifaschistischer Widerstand, den ich absolut richtig und begrüßenswert finde. Und eigentlich wäre er da, könnte man fast schon wieder sagen, warum gibt es nicht die Regel, dass diese Art von Symbolen überklebt werden müssen? Mhm. Ich möchte ja eigentlich, dass das System Krankenhaus, was ja das medizinische System und das Krankenhaus als seine Manifestation, als seine Örtlichkeit innerhalb einer Demokratie, wo Ärztinnen ja auch unter dem Hippokratischen Eid und also auch unter demokratischen Werten, Gesichtspunkten behandeln, wo wir versuchen zum Beispiel auch ökonomische Ungleichheiten immer wieder mit mehr oder weniger Erfolg irgendwie zu egalisieren, damit alle Leute eine Versorgung kriegen. Also das ist ja kein luftleerer Raum, wo einfach nur technokratisch Körperteile wieder dran genäht werden, sondern da geht es ja auch um Würde und Menschlichkeit und Humanismus, wie du es ja auch dargelegt hast. Eigentlich würde ich mir wünschen, dass dort es eine Regel gibt, die das Zeigen dieser Symbole sozusagen verbietet, weil man da nackter ist und sie eher zu sehen sind. Aber das wäre jetzt vielleicht zu weit gedacht. Aber eigentlich ist es falsch, dass dieser Krankenpfleger sozusagen stellvertretend für uns alle dann in diesen Konflikt für sich auflösen muss. Eigentlich sollte ihm das System da die dementsprechende demokratische Hilfestellung geben. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, dass diese Verhandlung von Freiheit, was darf man, wie darf man sich ausdrücken, ist ja so ein Schlachtfeld geworden in den letzten Jahren. Und ein Beispiel ist eben, weil es so allgegenwärtig sein könnte oder wird, ich glaube, es wird allgegenwärtig werden, ist das Gendern. Also ist eine geschlechtergerechtere Sprache, die ja jetzt in zumindest bestimmten Bereichen der Öffentlichkeit, der Medien, jetzt schon einfach normal geworden ist. Und wo ja von Anfang an der Vorwurf war von Leuten, die da keine Lust drauf haben, aus verschiedenen Gründen, ihr wollt uns vorschreiben, wie wir sprechen sollen. Was niemals jemand vorhatte, aber worüber wir auch schon öfters gesprochen haben, dass ein progressives Vorhaben, ein Änderungsvorschlag, die Feststellung einer Ungerechtigkeit vielleicht an einer Stelle und ein Lösungsansatz und das eigene demonstrative Ausprobieren und Leben mit diesem Lösungsansatz von Leuten, die wollen, dass alles bleibt, wie es ist, als Angriff verstanden wird. Und dass es oft daran liegen mag, ich zitiere dann immer Elisabeth Wehling, die es erforscht hat, dass es eigentlich, wenn es um das Politische geht, um die Frage, wie organisieren wir unser Zusammenleben, wer darf darüber bestimmen, eigentlich zwei sehr tief internalisierte Welt- und Menschenbilder gibt. Und nämlich das Autoritäre und das Liberale. Und das Liberale verhandelt aus. Es liegt oft meistens daran, wie Menschen in der Familie aufgewachsen sind, wer da das Sagen hatte, wie argumentiert wurde. Das eine verhandelt aus, im Dialog sagt, okay, jeder darf seine Argumente bringen, dann wird abgestimmt, beschlossen. Und das Autoritäre kennt eher eine Hierarchie, meistens natürlich ein Patriarchat, wo oben der Vater war und gesagt hat, ich bestimme, ihr dürft sagen, was ihr wollt, aber am Ende bestimme ich. Und Leute, die eben eher dieses autoritäre Weltbild mitbekommen haben, glauben natürlich, wenn jemand anderes einen Vorschlag macht, das wäre jetzt eine Bestimmung. Also die sind eher dabei, dass sie das Gefühl haben, über sie wird jetzt bestimmt. Und interessanterweise glaube ich, dass große Teile des sogenannten Kulturkampfes oder darin besonders der Anklage eher von rechts, ja, die Linken wollen uns vorschreiben, wie wir zu leben, zu sprechen, zu essen und zu lieben haben, eine reine Projektion ist, weil sie selber eher in einem hierarchisch-autoritären Weltbild leben und Gesellschaft eher so organisieren wollen, dass oben jemand bestimmt. Und dann hat der Rest sich danach zu richten, was ja exakt genau so auch ist. Das ist sozusagen verwandt mit der Verbotsdebatte. Leute sagen, ah, ihr könnt jetzt nicht so viel verbieten. Weiß ich nicht, Autos dürfen jetzt nur noch diesen Verbrennermotor haben bis da und dahin und dann nicht mehr. Und dabei willentlich oder unwillentlich übersehen, dass sowieso alles schon verboten ist. Dass wir in einer Welt der Verbote leben und einer Regeln und Normen und manche sind festgeschrieben, andere sind eher Sitten und Gebräuche. Aber dass ein neues Verbot nur ein kleines Sandkorn an einem riesigen Strand von Verboten ist. Und eine Art zu sprechen, ja in der Geschichte der Sprache, die ja lange ist und bunt und wunderschön zum Glück, und die sehr viele Veränderungen und Vorschläge und neue Ansätze kennt, ja auch nur ein kleines Sandkorn der Veränderung ist, was vielleicht manchen Leuten wichtig ist. Und interessanterweise, glaube ich, haben manche Leute so sehr Angst davor, dass ihnen vorgeschrieben wird, wie man zu sprechen hat, weil sie es selber anderen vorschreiben. Sie projizieren ihr eigenes autoritäres Verständnis von wie kommen wir zu einer gemeinsamen Sprache, auf die Gegenseite. Niemand hat jemals irgendwo Gendern zum Gesetz machen wollen. Mir ist kein Beispiel bekannt. Sagt es mir Bescheid. Es wird an manchen Hochschulen dazu aufgefordert. Es wird vorgeschlagen. Das sind aber oft, meistens, soweit ich weiß, Formulierungen dann mit dem Modalverb soll. Es sollte nach Möglichkeit gendergerechte Sprache benutzt werden. Es ist auch die absolute Ausnahme. In den allermeisten Fällen gibt es diesen Vorschlag oder ja, diese Aufforderung nicht. Es wird niemals reglementiert. Wer versucht es zu reglementieren, wenn er kann? Die andere Seite, die sich davor schützen will. Bayern verbietet das Gendern, war die Meldung diese Woche. Und niemand könnte uns so gut erklären, was da passiert ist, wie Samira El-Wazil.
Es ist super unspektakulär. Also es ist am Dienstagmorgen beschlossen worden, beziehungsweise erklärte der Leiter der Bayerischen Staatskanzlei, Florian Herrmann, dass ab jetzt in bayerischen Behörden, in Schulen und an Universitäten nicht mehr in schriftlicher Form gegendert werden darf. Das bedeutet konkret, dass mehrgeschlechtliche Formulierungen, die durch Satzzeichen markiert werden, also zum Beispiel Doppelpunkt, Sternchen, Unterstrich, verboten sind. Das gilt in der schriftlichen Kommunikation, in administrativen Texten, in Lehrbüchern, auch in nach außen hin veröffentlichten Texten wie Pressemitteilungen. Das gilt nicht für das gesprochene Wort, sondern es geht spezifisch um den Kampf gegen die Sonderzeichen. Interessanterweise bei SchülerInnen ist es so, dass es in Tests dann rot markiert wird und angestrichen, aber es gibt keinen Punkteabzug. Das heißt, es wird nicht schlechter benotet. Es wird aber angemerkt, dass es eben nicht korrekt ist. Und es gab natürlich verschiedene Einfallswinkel, wie man jetzt mit gequälten Lachen, vor allem ich als Münchnerin, du ja auch, auf diesen Söderismus reagieren kann. Einer davon war, dass Markus Söder ja bekanntermaßen ein großer Aficionado der Filmreihe Krieg der Sterne ist. Er ist immer mit seiner Yoda-Tasse unterwegs und seiner GroKu-Puppe, die fälschlicherweise immer Baby-Yoda genannt wird. Manchmal findet man auch ein Lichtschwert auf seinen Social-Media-Posts. Und vielleicht ist diese überbordene Fanliebe, vielleicht auch der heimliche Wunsch, mehr Cosplay in die Politik zu bringen, auch einer der Gründe, warum er den Krieg der Gendersterne gerade ausfechten wollte. Vermutlich auch, weil es ein Thema ist, mit dem sich sehr viele von seinen Stammwählern gut abholen lassen. Weil du hast es auch zu Beginn gesagt, es ist ein Thema, das Menschen sehr bewegt, obwohl es im Endeffekt, also wenn man länger drüber nachdenkt, fast ein bisschen banal ist, weil es einfach um eine sprachliche Inklusion geht. Also es ist natürlich nicht banal, weil es eben um die Sichtbarmachung von Menschen geht. Aber wenn man runterbricht, wie viel Einfluss jetzt ein Doppelpunkt oder ein Sternchen auf das Alltagsleben der StammwählerInnen der CSU haben könnte, nämlich ziemlich wenig, dann ist das ein großgemachtes Problem, ganz typisch in der Tradition der Kulturkampfthemen, die immer im Grunde erfundene oder behauptete Probleme sein müssen, damit man dann erfolgreich Performanzpolitik als Reaktion darauf machen kann. Performanzpolitik kennen wir in verschiedenen Situationen. Es ist meistens symbolpolitischer Akt, der das politische Handeln und Fordern als entschlossene Geste inszeniert, aber indem es mehr um das Zurschaustellen des eigenen Entscheidungswillens geht, als um die Sinnhaftigkeit des Entscheidens selbst. Zum Beispiel die Geldkarte für Geflüchtete, die Bezahlkarte für Geflüchtete. Das ist so ein fantastisches symbolpolitisches Beispiel, wo es eben um die Inszenierung von Durchsetzungsfähigkeit ging, obwohl das Problem, das man behauptet, damit zu lösen, überhaupt gar nicht existiert oder dokumentiert worden ist. Also respektive jetzt bei den Bezahlkarten, die Behauptung, dass Geld ins Ausland in großen Mengen transferiert wird, hat kein Sozialwissenschaftler, hat keine Empirie belegen können. Und trotzdem wurde das gefeiert als großer politischer Erfolg. Und Bayern natürlich, Söder natürlich ganz vorne dran, der gesagt hat, unsere Bezahlkarte kommt sogar noch härter und noch schneller. Also klassische sozusagen politischer Solutionismus, der aber eben einfach eine Fata Morgana ist, weil das Problem, das es löst, gar nicht existiert, sondern ein erfundenes Problem ist. Und warum das so wichtig ist, festzuhalten, also dass das erfundene Probleme sind, auch jetzt gerade ganz aktuell Carsten Linnemann beispielsweise, der jetzt gegen sogenannte Totalverweigerer in der Jobvermittlung agitiert. Also wir haben einen alarmistischen Ruf aus der Union nach strengeren Bürgergeldsanktionen aufgrund der mutmaßlichen Riesengefahr für das Abendland durch Menschen, die nicht direkt die ersten Jobs annehmen, die ihnen angeboten werden vom Jobcenter. Und es wird so getan, als sei das ein ganz problematischer, großer Kostenpunkt, der eine Bedrohung ist für die deutsche Gesellschaft in irgendeiner Form oder fürs Sozialsystem, dass das Sozialsystem ausgenutzt wird. Diese Zahl an sogenannten Totalverweigerern, also Menschen, die einfach nicht in den Job wollen, aus welchen Gründen auch immer, nicht können, sondern nicht wollen. Rate gerne, wie viele Menschen das in Deutschland sind.
Einige wenige 10.000.
Es sind 8.000 Menschen.
Ich dachte noch.
Es sind 8.000 Menschen.
Jetzt habe ich es auch noch 2 bis 3 Mal überschätzt.
Es ist wirklich ein minimal, statistisch gesprochen, ein minimales Problem.
0,001%. Das ist richtig.
Ja, korrekt, ja.
Sucht euch die Nullen aus.
Also wir haben 5,5 Millionen Menschen, die Bürgergeld beziehen. Mhm. Das Interessante an dieser Zahl ist, dass der große Teil dieser BürgergeldempfängerInnen Kinder und Jugendliche sind, also Menschen, die gar nicht arbeiten können gerade, mhm. aber die sind natürlich dann Teil der Statistik, weil sie eben Bürgergeld beziehen, Stichwort Kinderarmut. Der andere große Teil, dass das nicht noch mehr skandalisiert wird und stattdessen jetzt auf diese 8000 rumgeritten wird und so getan wird, als seien die das Problem in dieser ganzen Situation, sind Menschen, die schon einen Job haben. Ein Großteil von Bürgergeldempfangenden sind Aufstocker, sind Menschen, die mhm. schon arbeiten, aber mit dem, was sie arbeiten, nicht genügend Geld bekommen für ihr Überleben und deswegen aufstocken müssen. Und dann haben wir natürlich noch RentnerInnen, wir haben Studierende, wir haben Menschen in Berufsschulen, die einfach Vollzeit schon etwas machen, also in der Berufsschule sein oder eben studieren, weshalb sie nicht arbeiten können und nichtsdestotrotz ja irgendwie überleben müssen. So, und diese Fata Morgana, dieser Totalverweigerer, die in behaupteter Weise in irgendeiner sozialen Hängematte liegen und dem Sozialstaat auf der Tasche liegen, das sind einfach verschwindend geringe Zahlen. Bin eher schockiert, dass man nicht schockierter darüber ist, warum die Strukturen so sind, dass einfach die Jobsituationen nicht besser sind. Nur ein Beispiel, was die Vereinsleiterin von Sanktionsfrei, Helena Steinhaus, und Aktivistin mal zitiert hatte, weil auch diese Totalverweigerung natürlich, ich sage das immer in Anführungszeichen, sehr in Frage gestellt werden muss. Viele Berufe oder Berufsvorschläge sind nicht zumutbar für die Menschen, die sie angeboten bekommen. Da hat sie ein Beispiel zitiert von einer spielsüchtigen Person, der einen Job in einem Spielcasino angeboten worden ist. Und diese Person musste diesen Job ablehnen und dann sollte jetzt die Konsequenz daraus sein, dass dann sanktioniert wird, gekürzt wird. Das Bürgergeld, das ohnehin schon unter dem Existenzminimum ist, das wurde gerichtlich schon festgestellt, dass das Kürzen an und für sich ein Angriff auf die Menschenwürde ist, weil wirklich dadurch das kleinste Minimum, das notwendig ist für das Überleben eines Menschen, nicht gewährleistet werden kann. Und solche Beispiele gibt es ganz viele, also Jobangebote ganz woanders im Land, die eine bestimmte Mobilität, wo Leute ein Fahrzeug brauchen zum Beispiel und die haben kein Auto oder keinen Führerschein und so weiter. Das heißt, das System ist an sich kaputt, aber wir haben hier Performancepolitik, symbolpolitische Aktionen und das führt mich zurück zu dem, was du zu Beginn gesagt hast, warum ich das so rauskehre. Damit Performancepolitik eben entschlossen wirkt, muss das Problem groß und bedrohlich sein. Man muss so tun, als sei das wirklich eine Attacke auf unser Wertesystem, auf unsere Art zu leben, auf das, was wir als Normen gesamtgesellschaftlich festgelegt haben. Und die politische Entscheidung im Fall der geschlechtersensiblen Sprache, der Inklusion, also auf schriftlicher Ebene, ist hier ein ideales Beispiel für ein vorauseilendes Verbotsdenken, wie du es auch beschrieben hast. Denn wenn Hermann, der bayerische Staatsleiter, davon spricht, dass das Verbot der Satzzeichen dazu diene, Zitat, die Diskursräume in einer liberalen, offenen Gesellschaft tatsächlich offen zu halten und nicht weiter zu verdrängen, dann funktioniert diese Befürchtung nur in einer habermaschen öffentlichen Sphäre, in welchem die Diskurse von einer dominanten Erzählung bestimmt werden, also wo wir uns darauf einigen, es gibt eine dominante Erzählung, weil sonst ja keine behauptete Einschränkung von einer Seite in Bezug auf eine andere stattfinden könnte. Wenn das jemand feststellt, wir haben übrigens den Diskurs ja auch bei dem Konzept der Cancel Culture, wenn das jemand behauptet, dann sagt er gleichzeitig, es gibt schon eine Asymmetrie im Diskurs zugunsten einer dominanten Erzählung und ich befürchte, dass diese meine dominante Erzählung, die ich vertrete oder in die ich hineingeboren worden bin oder die ich für eben richtig halte, weil war schon immer so, dass diese bedroht wird von einer vermeintlichen Attacke von außen. Mhm. Also nehme ich schon hin, es gibt eine Asymmetrie. Und in diesem Fall wäre es als dominante Erzählung einer Gesamtgesellschaft die standardmäßige Verwendung in Deutschland des generischen Maskulinums, bei dem ja alle, so wird es immer wieder beteuert, mit gemeint sein. Also ein behaupteter Universalismus. Genau aus diesem Wissen rührt diese von dir auch beschriebene konservative Angst, beschnitten werden zu können. Und damit einhergehend das Misstrauen in die Freiheit des öffentlichen Austauschs und das Misstrauen in jede Form von Wandel. Es ist die Projektion des Autoritären, weil es ist die Angst vor dem Verbot, weil man vom eigenen ausschließenden Verhalten auf das vermeintlich ebenso konservative Denken der anderen schließt. Und deswegen muss man dann behaupten, die anderen sind eine Attacke, sind eine Bedrohung, sind groß, müssen verhindert werden, Und das erlaubt dann natürlich das Verwenden der Mittel, die man kritisiert, um die Kritisierten einschränken zu können. Sprich, es ist dann kein Widerspruch mehr zu sagen, wir verbieten etwas, weil wir Angst haben, dass wir von den anderen beschnitten oder eingeschränkt werden. Nur um zu erklären, warum das für eine konservativ denkende Person kein performativer Widerspruch ist, zu sagen, wir führen ein Verbot ein, um ein anderes diskursives Verbot sozusagen präventiv abzuwehren. Und hier haben wir sozusagen die Kombination aus Projektion und selbsterfüllender Prophezeiung, und die Konservativen machen daraus eine selbsterfüllende Projektion. Diese ist vor allem von konservativer Seite immer wieder zu beobachten, da, wie du ja auch erklärt hast, Friedemann, diese eben einen autoritären Kern besitzt, von dem sie auf das mutmaßliche Autoritäre der anderen schließen kann. Es ist ein bisschen wie ein Gefangenendilemma oder eine spieltheoretische Situation, in der man auch von der anderen Seite erstmal aus strategischen Gründen überlegt, was die miesesten oder schlechtesten oder gemeinsten Sachen sein könnten, die diese leisten könnten, und wie man sich dann dagegen selber wappnet. Das heißt, in dieser Vorstellung sind die Verbote immer die anderen. Man selbst macht nie Verbote, sondern es sind immer die anderen, die Sachen verbieten. Und zugleich muss natürlich der Konservativismus als ideologische Verteidigerin des Status quo, also der Vorstellung, dass es ja schon immer so war, der dominanten Erzählung, am defensivsten reagieren. Natürlich. Also klar, also sie müssen am defensivsten agieren, wenn der gesellschaftliche Fortschritt die Normen, die Sprache und oder die Weltsicht dieses Konservativismus herausfordert. Das heißt, jede Veränderung, die stattfindet in einer Gesellschaft, ist an und für sich schon ein Austarieren müssen oder eine Neuverhandlung dessen, wo Konservative stehen. Und ich möchte an der Stelle noch ein Buch empfehlen, was ich wirklich mit großem Gewinn angefangen habe zu lesen, was das Ganze nochmal sehr gut abbildet und analysiert. Der Historiker Fritz Stern hat 1961 eine Studie veröffentlicht mit Namen Kulturpessimismus als politische Gefahr, eine Analyse nationaler Ideologie in Deutschland. Und er stellt darin fest, dass, Zitat, Gesellschaften oft Wandel mit einem Niedergang verwechseln und den Niedergang in Übereinstimmung mit ihrer Geschichtsauffassung auf ein moralisches Versagen zurückführen. Und das fand ich deshalb einen reichen Gedanken, weil es mir vermittelte, warum die Veränderung einer Gesellschaft als Bedrohung für das Funktionieren eben dieser Gesellschaft gehandelt wird. Es wird nämlich zu einer Frage von Gut und Böse, von Held und Bösewicht gemacht. Das sind die Antagonisten, wir sind die Protagonisten. Wir machen im Grunde nur eine kulturelle Notwehr gegen die Antagonisten. Die Wut darüber, etwas an der eigenen Sprache oder etwas an seinem eigenen Verhalten für komplett Unbekannte ändern zu müssen, und sei es aus Höflichkeit oder aus Inklusion oder aus gesellschaftlicher Gerechtigkeit oder dem wahrhaftigen Bestreben nach einem Universalismus, kanalisiert sich dann in diese Illusion, dass jede Form von Anpassung an die Gegenwart nicht weniger als eine missionarische Freiheitsberaubung sein muss. Die individuelle Freiheit, so bleiben zu können, wie man bleiben will, also das Recht auf die Bequemlichkeit, andere zu exkludieren, diesen Komfort der gedanklichen Unbeweglichkeit, der selektiven Empathie, die hauptsächlich nur mit sich selbst verhandelt wird, ist in dieser Moralfrage, die ich jetzt verstanden habe, in dieser Moralfrage von Gut und Böse, dann so groß und so berechtigt, dass die Schreibfreiheit, andere einzuschränken, eben nicht nur legitim ist, sondern die Verteidigung des Guten, des Wahren, des Schönen. Und dann muss auch mit einem Todesstern auf Gendersterne geschossen werden. Dann muss mit sozusagen weiß-blauen Sturmtrupplern gegen diese widerständigen Doppelpunkte, gegen diese Unterstriche, gegen diese Sternchen vorgegangen werden, aufgrund ihres agitatorischen Vorhabens, die Gleichberechtigung aller Menschen sichtbar machen zu wollen. Dann müssen sie natürlich in Bayern in orthografische Präventivhaft gesteckt werden. Stark in dieser Logik Projektion und Fragilität sind. Das wäre vielleicht etwas, das Meister Yoda dazu sagen könnte. So, wir haben noch eine Buchempfehlung.
Ja, unbedingt. Wir haben nämlich ein Vorwort geschrieben zu einem ganz tollen, sehr wichtigen Buch, was ein tatsächlich sehr reales Problem bearbeitet. Aber ich wollte noch kurz das abschließen, weil man könnte jetzt noch eine Stunde darüber diskutieren, wie man besser erklärt, dass unser Notstand, den wir am Anfang der Episode besprochen haben, die Demokratie ist unter Beschuss, wir müssen sie mit allen Mitteln verteidigen, ein anderer Notstand ist, ein realer Notstand, für den man reale Notmaßnahmen treffen sollte, muss und darf, als das, was du gerade dargelegt hast, was der Wandel einer Gesellschaft, der immer natürlicherweise passiert, dann sozusagen projiziert in diesem konservativ-autoritären Weltbild auslöst, weil du gerade sozusagen mit Sätzen das beschrieben hast, was da passiert, die man hätte sozusagen, wenn man die Wörter austauscht, auch am Anfang der Episode benutzen können. Aber es ist eben ein Unterschied, ob jemand sagt, ja, ich möchte meine Sprache verändern, um geschlechtergerechter zu sprechen, oder ob jemand sagt, ich möchte die Demokratie von innen aushöhlen. Mhm. Das sind zwei verschiedene Alarme, die sozusagen da losgehen. Aber dazu vielleicht an anderer Stelle mehr. Jetzt noch zu unserem Herzensprojekt namens. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Geschichte, die man irgendwann nochmal genauer erzählen muss. Denn Samira hat mal ein Buch empfohlen, was es bis dato, glaube ich, nur auf Italienisch gab. Mhm. Von einer ganz tollen italienischen Klimajournalistin namens Stella Levantesi. Und eine Hörerin, nämlich Annette Köhn vom Jaja Verlag, hat das gehört und hat gesagt, okay, das klingt so gut, ich möchte dieses Buch übersetzen ins Deutsche. Und das hat sie einfach gemacht und bringt das jetzt in ihrem Verlag heraus, was uns natürlich extrem freut, dass wir das ausgelöst haben. Und dieses Buch erscheint jetzt eben im Jaja Verlag. Es heißt Klimalügen. Macht, Politik und Psychologie derjenigen, die die Krise des Jahrhunderts leugnen, von Stella Levantesi. Und das könnt ihr jetzt bestellen auf der Webseite des Jaja Verlags. Verlinken wir auch nochmal. Da gibt es ein sehr gutes Angebot, gemeinsam mit zwei anderen Büchern. Rabattiert, keine Versandkosten für 55 €. Das ist unschlagbar, weil die sind alle sehr, sehr gut. Das solltet ihr jetzt euch mal anschauen. Klimalügen, das Buch an sich, kostet 20 € für sich. Und es ist tatsächlich, ich habe es diese Woche gelesen, es ist tatsächlich eine so dichte, gut recherchierte, fundierte Sammlung von Belegen für etwas, was klingt wie die größte Verschwörungstheorie aller Zeiten, aber leider wahr ist. Und zwar, dass schon seit Mitte des 20. Jahrhunderts die Ölkonzerne, die fossile Industrie, andere Unternehmen auch, aber vor allem die, genau wussten, dass das, womit sie unfassbar viel Geld verdienen, die Welt verändern wird in eine Dystopie, in eine Zerstörung, wie wir sie uns kaum vorstellen können. Sie wussten es und sie haben diesen Widerspruch, dass ihr Geschäftsmodell unfassbare Zerstörung anrichtet, dahingehend aufgelöst, dass sie versucht haben, sehr erfolgreich bis jetzt, der Welt einzureden, dass es schon nicht so schlimm ist. Dass das nicht wir sind, dass man das unter Kontrolle hat und dass diese Umweltleute komplett übertreiben. Und das haben Exxon, Shell und wie sie alle heißen. Und man sagt dann immer diese Namen, aber das sind ja Menschen. Menschen, die dort arbeiten. Zehntausende, hunderttausende Menschen, die in dieser Industrie arbeiten, haben wissentlich daran gearbeitet, mit großem Erfolg, dass wir in die größte menschengemachte Veränderung dieses Planeten eintreten, die es jemals gab. Und sie wird das Leben von Milliarden Menschen auf dieser Welt deutlich verschlechtern. Und Stella Levantesi kann das belegen, sie kann das erzählen, sie hat das alles recherchiert und es steht alles in diesem Buch. Und ich finde diesen Diskurs völlig sinnlos, ohne dass man sich einmal darauf geeinigt hat, dass es eben nicht wir alle sind, die diese riesige Krise verschulden, sondern dass es einige wenige gibt, die ursächlich vor allem die Verantwortung dafür tragen und die unfassbar viel Geld damit verdient haben. Das steht alles in Stella Levantesis Buch Klimalügen. Ich kenne kaum ein Buch auf dem deutschen Markt, was diesen Umstand ähnlich schonungslos aufzeigt. Mir fiele noch ein, jetzt gerade erschienen, können wir auch empfehlen, Christian Stöcker, natürlich Männer, die die Welt verbrennen. Der macht was ganz Ähnliches, mit ein bisschen anderen Anschnitt natürlich. Aber diese zwei Bücher muss man uneingeschränkt empfehlen. Und wie gesagt, bei Stella Levantesi gibt es auch noch ein kleines Vorwort von Samira und mir.
Und an dieser Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank an den Jaja Verlag und danke an Annette Kühn, die dieses Wagnis auch auf sich genommen hat, als kleiner Verlag aus der Podcast-Rezeption dieses Buch in den deutschen Markt bringen zu können. Das ist wirklich bemerkenswert und toll.
Eine richtig gute Geschichte und ich glaube, da ist das Geld gut aufgehoben. Jetzt muss ich tatsächlich auf die Messe, leicht übermüdet, und dieses andere Buch namens Was ihr wollt noch ein bisschen unters Volk bringen. Falls ihr es noch nicht euch angeschaut habt, macht es jetzt. Es ist schön pink und handelt von Protest, was wir machen können gegen diese Männer, die die Welt verbrennen. Danke fürs Zuhören und Samira, nächstes Jahr müssen wir wieder zusammen auf die Messe.
Unbedingt, unbedingt. Nächsten Freitag musst du mir davon berichten, wie es war. Und wir hören uns auch nächsten Freitag, wenn ihr wollt. Passt aufeinander auf und habt ein schönes Wochenende. Bis dann.
Du hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik. Piratensender Powerplay ist eine Produktion von Stereotype Media in Kooperation mit Yum Yum, der unsichtbaren Tupperbox für den diskreten Foodie. Du möchtest Yum Yum 2 Wochen lang kostenlos testen? Abonniere diesen Podcast überall und gewinne gutes Korma. Bon Appetit!